ARD.
Annelies royale Welt.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
Ja, hallo, und mir ist es auch wieder ein besonderes Vergnügen, da zu sein. Ich bin zurück aus Kopenhagen, gestern gelandet, heute schon wieder im Podcast-Studio, und wir sprechen natürlich heute über den neuen König von Dänemark, König Frederik X. Und bei mir quasi fast, aber beim WDR in Köln im Studio, ist Julia Melchior. Guten Morgen, Julia, nach Köln. Ich grüße dich.
Ich grüße dich auch, Annelie.
Schön, dass wir zusammengefunden haben. Heute ist ja für große Teile Deutschlands ein Wetterchaos angekündigt worden. Und ich bin froh, dass wir zusammengefunden haben und diesen Podcast jetzt aufzeichnen können zu Frederik. Liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr dabei seid, Hörerinnen und Hörer. Ja, das ist jetzt die dritte Folge in der Reihe von Dänemark. Und wir müssen einfach, wie ich finde, unbedingt über den neuen König sprechen. Mir geht das noch so ein bisschen schwer über die Lippen. Ich sage immer mal wieder noch mal so Kronprinz. Mir rutscht das irgendwie raus. Dir auch, Julia?
Ja. Aber ich hatte mich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das antizipiert habe, überhaupt nicht. Aber ich hatte in den letzten 2 Jahren auch immer schon mal so bei mir im Sender gesagt, wir müssen unbedingt was über die Dänen und über die Norweger machen. Denn wir müssen damit rechnen, dass jeden Tag mal was passieren kann, weil Königin Margrethe und König Harald sehr alt sind und weil ja auch so ein bisschen die Abdankung Schule gemacht hat in anderen Königshäusern. Deshalb hatte ich tatsächlich letzten Sommer auch einen Film gemacht über die beiden Thronfolgerpaare von Dänemark und Norwegen und mich schon mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass es mir jetzt dann doch nicht so schwer fällt.
Sehr gut. Liebe Julia, wie hast du denn die Proklamation empfunden? Du hast ja die Sondersendung dann gemacht, später im ZDF an dem Tag, und hast natürlich das alles gesehen. Wie war das für dich?
Es wurde ja vorher immer so, irgendwie so ein bisschen als ein bisschen schmucklos beschrieben, dass es eigentlich sehr bürokratisch daherging, und das empfand ich halt überhaupt nicht, sondern es war ja ein sehr emotionales Ereignis. Königin Margrethe war gerührt, Frederik standen die Tränen in den Augen. Dann diese Einheit, die das Königspaar irgendwie so auch so demonstriert hat nach den ganzen Gerüchten in den letzten Wochen und Monaten. Und dann der Auftritt der Kinder. Also ich fand, es war ein sehr bewegendes Ereignis. Und dann natürlich die Dänen in Scharen. Das waren ja so viele, die da um dich auch herumstanden, Annelie, dass der Platz gesperrt werden musste. Also ich hatte das Gefühl, da waren mehr Dänen in Kopenhagen, als es überhaupt Dänen in ganz Dänemark gibt.
Das kann gut sein. Du, ich hatte es in der letzten Podcast-Folge kurz angesprochen. Es hat ja langsam angefangen, aber es war ja sehr kalt. Das habe ich ja auch irgendwie immer wieder betont. Das ist wirklich dieser eisige Wind. Das hatten wir ja auch zusammen besprochen am Samstag, als wir zusammengefunden haben über Instagram Live durch Zufall, wo ich vor Amalienborg stand oder in der Mitte vor Amalienborg stand und dann von allen 4 Seiten der Wind kam. Und dann kamen die Dänen, und natürlich war ja auch in meiner Überlegung, fahre ich überhaupt nach Dänemark? Lohnt sich das überhaupt, wenn das wirklich, wie du ja sagst, nur so ein schnöder bürokratischer Akt ist? Aber ich muss sagen, es war beeindruckend. Also wir wissen ja von Großbritannien, wie pompös das ist, aber ich fand, es war ähnlich. Die Dänen und Dänen, die so ihre Königsfamilie so abgefeiert haben, es war unglaublich. Hätte ich so nicht erwartet, Julia.
Nein, habe ich auch nicht so erwartet, und es muss ja irgendwie auch sowas noch nicht gegeben haben. Also selbst die Hochzeit von Mary und Frederik, wo ich also auch schon damals gestaunt hatte, wie viele Menschen sich auf den Straßen dahin reißen lassen, das wurde ja jetzt nochmal übertroffen. Also es scheint wirklich ein historisches Ereignis gewesen zu sein, eben nicht nur für die Königsfamilie, diesen Wechsel an der Staatsspitze, sondern eben auch für die Dänen und Däninnen.
Mit denen ich auch gesprochen habe, die um mich herum standen, die haben alle gesagt, natürlich wollen wir dabei sein bei diesem historischen Ereignis. Wir können da gar nicht zu Hause bleiben. Und deswegen kamen die ja aus allen möglichen Landesteilen angereist, teilweise über Stunden mit dem Zug, und haben sich dann da in die Kälte gestellt. Und als der Platz so voll wurde, und dann wurde es wärmer übrigens, das wurde dann ein bisschen kuscheliger, was ganz gut war. Und alle haben natürlich auf den einen Moment gewartet, dass die Balkontür aufgeht und sie ging dann auf. Dann kam Frederik raus und dann Jubelstürme. Dann kam natürlich die Premierministerin raus und dann kam dieser Akt, diese Proklamation, die sie dann ausgerufen hat. Da hören wir mal ganz kurz rein.
Hennes Majestät Dronning Margrethe den Anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestät Kong Frederik den 10.
Ein entscheidender Moment. Als du das gesehen hast, war das für dich auch nochmal so ein besonderer Moment, als man das so auch gehört hat? Weil wir hatten ja vorher die Bilder gesehen im Staatsrat, wo die Unterschriften geleistet worden sind. Aber dann so, das dann so öffentlich dann zu hören, das war schon was Besonderes, ne?
Ja, und den Frederik dann auch dazu zu sehen, wie er da steht und das auch scheinbar richtig genossen hat, diesen Moment. Als er verkündet wird, lang lebe König Frederik der 10. Und dann zu allen drei Seiten hat sie das ausgerufen, die Premierministerin. Und jedes Mal gab es halt diese Jubelstürme. Und ich finde, das ist irgendwie auch so ein toller Moment für den König, so empfangen zu werden und so seine Regentschaft zu starten. Und das hat mich auch ganz schön bewegt, so am Fernseher.
Weil im Vergleich nämlich zu der Proklamation seiner Mutter, weil das ja ein trauriger Tag war, war das dann auch nochmal ein Unterschied. Das hat man schon gemerkt, weil nämlich bei der Proklamation von Königin Margrethe war so eine kleinere Pause, bis es dann losging. Also es war schon ein Unterschied.
Klar, und dann damals, die Königin war erst 31 Jahre alt, die hatte natürlich auch noch ein ganz inniges Verhältnis zu ihrem Vater. Und dass sie das jetzt auch so noch miterleben kann, wie sie gewürdigt wird, wie ihr Sohn das jetzt übernimmt und mit welcher Begeisterung dieser Sohn und die Schwiegertochter auch angenommen werden vom Volk. Es ist ja eigentlich viel, viel schöner zu Lebzeiten, so ein Amt zu übergeben, als bis zum Tod daran festzuhalten. Und dadurch, dass die ja auch alle jetzt, die Menschen so viel älter werden, halte ich es für einen zeitgemäßen Schritt, einfach auch zu Lebzeiten das Zepter an die nächste Generation zu übergeben. Und sie hat es ja nun lang genug auch gemacht. Sie übergibt ja ein Erbe, da konnte sie ja selber auch nur von träumen. Ja. Also das hat man ja auch so erlebt jetzt am Wochenende, diese Nation, die hinter der Königin geeint wurde, hinter Königin Margrethe. Und es gibt ja kaum einen Dänen, der nicht eine hohe Meinung von dieser Königin hatte. Und diese Monarchie erfreut sich über einen irrsinnigen Rückhalt. Mhm. Und das ist natürlich ein toller Start auch für den Frederik.
80%. Das schaffen die Briten nicht.
Nee, eigentlich, also in der Form gibt es das nur in Dänemark und Norwegen.
Dann stand König Frederik auf dem Balkon und er hat ja dann seine Lesebrille rausgeholt. Und das hat ja ihn auch noch mal nahbar gemacht. Es war ja nur was Kleines, eine Nuance, wie ich fand, aber dass er das auch einfach macht. Also während, das war witzig, die Premierministerin geredet hat, hat er schon seine Karte rausgeholt, hat die Brille rausgeholt, damit er loslegen kann. Und ich glaube, das hat auch nochmal so das Gefühl gegeben, auch für die Dänen, er ist einer von uns. Er ist eben Mitte 50, er braucht eine Lesebrille, um überhaupt seine Rede lesen zu können. Hast du es auch so empfunden?
Nee, in dem Moment habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ah, okay. Ich kannte das schon vom 50. Thronjubiläum von Königin Margrethe vor 2 Jahren. Da hat er auch seine Rede mit Lesebrille vorgetragen, wo ich immer dachte, ach Mensch, die steht dem aber gut. Das waren so die Gedanken, die ich dabei hatte. Aber klar, das ist jetzt keine Rede, die der aus dem Stegreif hält, die er auswendig gelernt hat. Er steht dazu, zu seiner Sehschwäche und auch dazu, dass er so eine Rede ablesen muss. Er hat, ich habe sie gerade erwähnt, das Thronjubiläum von Königin Margrethe vor 2 Jahren, da hat er eine bahnbrechende Rede gehalten. Die also sowohl rhetorisch als auch inhaltlich glänzend war. Und das für ihn, der ja eigentlich kein großer Redner ist. Und auch er macht auch kein Geheimnis daraus, kein großer Redner zu sein. Denn in dieser Rede damals, ist gar nicht so lange her, hat er also auch die Gegensätze so aufgeführt zwischen ihm und seiner Mutter. Er mag Rockmusik, sie Klassik, sie die Malerei, er den Marathon. Sie kann gute Reden halten, ihm fehlen manchmal die Worte. Und damit hat er das ja auch so auf den Punkt gebracht und es fällt ihm eigentlich nicht so leicht. Und klar, stellt er sich dann jetzt dahin am Tag seiner Proklamation und liest dann die entscheidende Rede natürlich vom Blatt ab, klar.
Wir hören mal ganz kurz rein in seinem Wahlspruch, in sein Motto, wie er das vorgetragen hat.
Verbundene! Forpligtet for kongeriget Danmark.
Also, da hört man schon den Jubel verbunden, verpflichtet für das Königreich Dänemark. Er hat vorher dann auch noch gesagt, er wird diese Regentschaft machen, aber er braucht natürlich auch die Unterstützung von allen Dänen. Das war natürlich auch nochmal so, wie er die Verbindung gesucht hat nochmal zu seinem Volk, sage ich jetzt mal, ne?
Ich sehe ihn auch so richtig als Volksmonarchen. Er ist halt der Netzwerker, der Brückenbauer zu den Menschen, der halt auch immer mittendrin ist, statt nur dabei. Mhm. Ja, also er ist niemand, der vom hohen Ross runter regiert, sondern der halt den Kontakt zu den Menschen sucht. Er hat zum Beispiel ja auch einen Volkslauf ins Leben gerufen, diesen Royal Run, der einmal im Jahr stattfindet. Genau. Da sind alle Dänen eingeladen, mit ihm und der Königsfamilie einen Marathon zu laufen durch die Stadt. Und wo man halt auch in den direkten Dialog mit dem, damals mit dem Kronprinzen treten konnte und mit Mary und den Kindern und so. Also er sucht die Verbindung zu den Menschen. Und ich finde, das drückt auch jetzt dieser Wahlspruch aus, verbunden und verpflichtet. Also die Gemeinsamkeit, die aber auch verbunden, das ist ja auch so ein bisschen diese emotionale Beziehung zum Königreich Dänemark und die Verpflichtung, die ihm halt in die Wiege gelegt worden ist und an der er auch keinen Zweifel lässt. Ne? Und das finde ich ist auch so ein bisschen die Fortsetzung natürlich des Erbes von Königin Margrethe. Ich erwarte jetzt auch nicht eine totale Zeitenwende, dass sich viel ändern wird.
Ja, ja. Also ich meine, weil auch ja Königin Margrethe ja auch schon eine Vorlage geleistet hat, indem sie ja auch schon angefangen hat, sagen wir mal ein bisschen auch das Königshaus zu verschlanken. Ne? Unter anderem die Titel wurden, sagen wir mal, weggenommen von den Kindern ihres jüngeren Sohnes. Deswegen ist ja die Frage, wie wird er noch da weiter agieren? Also so intern, sage ich jetzt mal, ne? Wie das da wird. Da bin ich auch mal gespannt. Mhm. Und was da auch noch, sagen wir mal, zu modernisieren ist, das ist ja so die Frage. Ne? Also wo er da ansetzen könnte.
Also, du hast jetzt gerade den Schritt von Königin Margrethe erwähnt, die den Kindern aus der Nebenlinie sozusagen, also den Enkelkindern, die von ihrem zweitgeborenen Sohn Joachim stammen, denen die vor anderthalb Jahren den Titel entzogen hat. Das war ja nicht, um gemein zu sein und sie zu degradieren, sondern die Kinder zu ermutigen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und man muss halt auch den Steuerzahlern gegenüber das Signal setzen, dass nur der davon profitiert und auf Kosten des Staates lebt, der auch dafür arbeitet und die Privilegien nutzen darf und die Pflichten dafür hat. Und diese Linie wurde halt von Pflichten und Privilegien entbunden. Diese Herausforderung wird der König Frederik auch haben mit seinen eigenen Kindern. Ja. Also der Kronprinz Christian ist derjenige, der das Erbe des Vaters antreten wird. Und die anderen drei Kinder, Isabella und die Zwillinge, die werden eines Tages auch zur Selbstständigkeit ermutigt werden müssen. Und das ist, glaube ich, die große familiäre Herausforderung. Ein Schritt, den, finde ich, die Niederländer immer gut gegangen sind, auch schon vor in der Generation von Willem Alexander und seinen Brüdern, die ja alle, ich sag mal, was Anständiges gelernt haben, ermutigt worden waren, ein Studium zu machen, das auch ihren Interessen lag. Also jetzt nicht, es muss nicht immer Staatswissenschaften und Politikwissenschaften sein und Diplomatie und so, sondern etwas, was denen halt auch liegt. Und das ist sicherlich etwas, was für die Familie jetzt eine Herausforderung sein wird. Die sind ja noch jung, die Zwillinge haben ja noch ein paar Jahre Zeit, aber die Isabella wird eben nicht nur das Leben einer privilegierten Prinzessin leben, die auch königliche Verpflichtungen hat, sondern die wird sicherlich bald auch dann eine eigene Ausbildung machen, die ihr halt liegt.
Also man hat sie auch gesehen auf dem Balkon, fand ich, sie hat eine wahnsinnig gute Figur abgegeben. Sie ist auch beliebt und ihr hat es auch Spaß gemacht, als sie runtergewunken hat. Ne, es stand ja neben ihrem großen Bruder, dann Kronprinz Christian und die Zwillinge. Die Zwillinge waren so ein bisschen überfordert und ich fand auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen abgenervt, aber schon so, doch, es war schon so ein bisschen, die kamen ja zweimal raus, erst beim zweiten Mal. Ich hatte so das Gefühl, als habe Mary zu ihnen gesagt, wir machen das jetzt nochmal und wenn es geht, ein bisschen freundlicher. Da schließt sich ja der Kreis, ne? Dass man sagt, okay, die beiden, die Zwillinge, dass die beiden einfach ihren Weg gehen können im Grunde, also der Vincent und die Josephine, einfach zu sagen, macht euer Ding und wir haben ja den großen Bruder und zur Not sage ich jetzt mal noch die Schwester, ne? Also von
ja,
daher,
aber auch, man muss auch mal sagen, mit 13 ist das natürlich auch echt ein undankbares Alter, um solche Momente wahrzunehmen, die genießen das natürlich auch nicht so. Mhm. Also selbst eine Ingrid von Norwegen oder eine Estelle oder so, die sind ja, obwohl Estelle von Schweden, bei der habe ich auch den Eindruck, dass die das irgendwie von Anfang an gerne mitgemacht hat.
Ja, ja, ja.
Aber ich sag mal, die Niederländerinnen, Oscar nicht. Nee, der ist immer so der Grumpy Prince da. Aber es ist ein alter, das haben wir halt auch bei Amalia der Niederlande gesehen oder eben auch von Ingrid von Norwegen und auch Christian, als der jünger war.
Ja, ja, ja.
Dann stehen die so ein bisschen unbeholfen da. Das ist auch, finde ich, dem Alter geschuldet.
Ja,
also
ja, ja.
Mal gucken, wie die sich so entwickeln. Mir hat aber jetzt wirklich in den letzten, jetzt bei den letzten Auftritten, aber auch so schon rund um seinen 18. Geburtstag auch der Kronprinz Christian unheimlich gut gefallen. Mhm. Ne? Ich finde, die Dänen haben ja es geschafft, die Kinder ziemlich gut aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, die aber dann doch gut darauf vorzubereiten, also den Christian vor allen Dingen.
Auf jeden Fall.
Und das ist ja ein Hühne, ein Riesenkerl.
Ja, ja, ist er, ja.
Und der tritt ja irgendwie so auch so ganz lässig auf. Ich finde den sympathisch und souverän. Also das wird sicherlich noch viel Spaß machen, den so zu verfolgen. Mhm. Und das ist ja auch eine große Leistung von Mary und Frederik, die Kinder so vorbereitet zu haben. Und das hatte Frederik ja selber so nicht.
Das ist eine gute Vorlage, Julia. Und zwar das Verhältnis natürlich auch zu seinen Eltern und auch die Rolle, weil er damit ja auch sehr gehadert hat und gesagt hat, ihm ist ja erst so mit 12, 13 klar geworden, dass er eigentlich der Kronprinz ist oder der spätere König sein wird von Dänemark und er eigentlich immer so das Gefühl hat, auch in der Schule, ich bin ja eigentlich ganz normal und wie alle anderen auch, ne? Und erst später wird es ihm tatsächlich klar. Also wenn man sich so reinversetzt, man muss es wirklich wollen und man ist dem Ganzen ja auch ausgeliefert, ne?
Also richtig gewollt hat es, glaube ich, kein einziger. Also wenn ich dran denke, der Willem Alexander, der Håkon, der Frederik, diese ganze Generation hat sich unheimlich schwer damit gefahren. Es war eine große Anspruchshaltung von den Eltern.
Ja.
Dann dieses doch sehr archaische System. Ich finde, die Königshäuser haben sich ja erst in den letzten Jahren so sehr geöffnet. Und stehen also auch mehr, ich sag mal, zu dieser Work-Life-Balance. Sie wollen mehr Zeit, also diese Elterngeneration, jetzt Frederik, Håkon, Victoria, Philippe, die sind halt richtig Eltern, die auch nah an ihren Kindern dran sind und denen halt auch diese Nestwärme geben.
Ja. Oder auch Kate, ne? Also Kate und William, ganz klar. Also da stehen einfach die Kinder an erster Stelle. Dann muss William in die weite Welt reisen und sie sagt, nee, ich bleib zu Hause, weil meine Kinder haben eine wichtige Arbeit zu schreiben.
Mhm.
Also das hätte es früher niemals gegeben, ja? Also das ist ja, es hat sich sehr verändert und es ist auch normal. Also da sagt niemand, wie kann das denn sein? Das geht doch gar nicht.
Ja, und es hilft ja ganz offensichtlich dieser Generation der Kinder, also Kronprinz Christian, mit einer Natürlichkeit zu dieser Rolle aufzuwachsen.
Mhm.
Die Victoria von Schweden hat jetzt gerade ein Interview gegeben, anlässlich der Thronbesteigung von ihrem Best Buddy, wenn man das so möchte, Frederik.
Mhm.
Sie sagt immer, Victoria sagt immer, Frederik und Håkon waren für sie wie große Brüder, die auf sie aufgepasst haben. So.
Mhm.
Und immer wenn irgendwas Großes passiert in den drei nordischen Königshäusern, werden die Nachbarn befragt. Also zum Thronjubiläum von Karl Gustav sind Margrethe und Harald dran.
Ja,
und zu irgendeinem runden Geburtstag von Håkon, da sind Victoria und Frederik.
Mhm.
Also jetzt zum Thronjubiläum von Frederik wurden Håkon und Victoria befragt.
Mhm.
Und Victoria hat das so schön gesagt, man muss nicht nur in die Rolle hineinwachsen, sondern man wächst auch mit der Rolle.
Und
das müssen halt auch die Eltern leisten, den Kindern halt irgendwie so das so zu vermitteln.
Und
ich finde, das gelingt jetzt halt sehr gut. Das ist die Generation Margrethe und die Queen.
Ja.
Waren halt noch nicht so in dieser, dieser Mutterrolle, sondern die haben das ja sehr aristokratisch gelöst mit Nannies und er dann ihren repräsentativen Part übernommen und die Pflicht. Und das hat natürlich dem Frederiks auch nicht leicht gemacht.
Ja, das glaube ich auch. Aber auch natürlich auch Joachim. Also die beiden hatten ja auch, also der Bruder, ne, die beiden, Frederik und Joachim, haben auch in der Kindheit ein sehr enges Verhältnis gehabt. Und da hieß es ja jetzt, als die Titel entzogen worden sind, der Kinder von Joachim, dass sich das Verhältnis jetzt verschlechtert habe. Aber ich habe die beiden ja jetzt gesehen, ne? Am Montag, als der Termin war im Parlament, da war Joachim ja angereist zur Proklamation. Und ich fand schon, dass sie ein inniges Bild abgegeben haben. Also es sah nicht aus, natürlich ist es natürlich die Öffentlichkeit, man weiß, die Fotografen halten drauf, aber es schien mir so, als hätten sie sich, sagen wir mal, wiedergefunden, wenn sie sich überhaupt verloren haben. Ne?
Also ja, erstens haben die tatsächlich eine ganz enge Bindung gehabt. als Kinder, gerade weil die Eltern nicht so genau. für sie da waren, ja. haben die beiden Brüder halt sehr eng zusammengehalten. Zweitens, der Joachim kennt seine Rolle sein Leben lang. Und ich finde, die hat ihm auch seine Tante unheimlich gut vorgelebt. Also die Schwester von Königin Margrethe, Prinzessin Benedikte, die hat war immer da, aber sie war halt immer nur die Schwester der Königin. Aber sie war halt eine große Unterstützung, eine total loyale Partnerin für die Königin, die dann auch immer mal Aufgaben wahrgenommen hat, wenn die Königin verhindert war. Also die hat auch, die ist auch ausgestattet mit diesen Befugnissen als Interimsregentin. Und so ist das bei Joachim auch. Und die sind Joachim und Prinzessin Benedikte unheimlich zuverlässige Partner, Wingman, auf die sie sich verlassen können. Und das ist für den Joachim natürlich schwierig gewesen. Das war ja irgendwie, kam bei dem sicherlich undankbar an. Und es wurde ja auch sehr ungünstig einfach kommuniziert, diese, dieser Titelentzug. Er wurde ja, glaube ich, auch sehr für vollendete Tatsachen gestellt. Er ist halt jemand, der immer irgendwie loyal zur Krone steht und zu seinem Bruder und zur Königin. Und dann kam das vielleicht auch undankbar an. Das, darüber kann ich aber auch nur spekulieren.
Ja, ja, natürlich. Aber wenn was ist, sind wir da. Ne?
Absolut.
Da
kommt man halt, und das ist so wichtig auch. Ne?
Ja, ja. Und dann kommt man halt aus den USA geflogen. Die Frau kam nicht mit. Marie, aber gut.
Ja,
was
aber
soll
es war
das,
halt auch, ich finde, das symbolisiert auch, es ist ein institutioneller Akt. Es ist jetzt nichts, keine Familienfeier und auch, es ist ein nationaler Akt. Da gehören jetzt auch nicht die Könige und Königinnen aus anderen Königshäusern dazu, sondern sie haben das halt national gefeiert. Es ist institutionell und nur die, die jetzt quasi eine Aufgabe haben, waren da. Es war ja auch nicht die Königin Annemarie von Griechenland zu sehen. Das ist die andere Schwester von Königin Margrethe, die aber keine institutionelle Rolle hat, die auch eben nicht mit diesen Befugnissen als Interimsregentin ausgestattet ist, sondern die hat halt ein Leben geführt als Frau des griechischen Königs.
Genau,
und es war also nur die Prinzessin Benedikte da und der Prinz Joachim, also diejenigen, die eine Funktion immer noch im Königshaus haben.
Ja. Julia, lass uns doch mal auch noch mal aufs Leben schauen von König Frederik. Er ist ja in eine ganz normale Schule gegangen und hat einen zweijährigen Wehrdienst absolviert und ist dann, da hast du ja schon mal drüber gesprochen, ich weiß noch, wie du gesagt hast, der ist Kampfschwimmer, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also, dass du so völlig, du bist so völlig geflasht, ne, von dieser Ausbildung, muss ich sagen. Und er ist ja dieser Marine-Kampfschwimmer und ich habe eine Doku gesehen, eine dänische Doku, was man da machen muss, das ist, ich sag mal, wenn man diese Ausbildung hat, das ist wirklich eine Herausforderung.
Es ist der härteste Weg, den du dir aussuchen kannst. Also diese Ausbildung zum Kampf in und unter Wasser, den gibt es gar nicht in jedem Land. Ja. Also das ist eine, und die Dänen haben wohl eine sehr gute Kampfschwimmereinheit.
Ja, genau.
Und er hat sich also nach dem Wehrdienst in allen Waffengattungen dann dafür noch zusätzlich entschieden. Und dafür musst du halt körperlich an deine Grenzen gehen und natürlich dann auch psychisch. Und ich finde, das hat den erstmal, er hat sich richtig gehend frei gekämpft von allen Zwängen, die er so hatte.
Oder frei geschwommen.
Oder frei geschwommen, im doppelten Sinne, absolut. Und das hat ihm unheimlich gut getan, darüber spricht er halt auch, und es hat ihm auch unheimlich viel Anerkennung verschafft.
Er hat in dieser Doku gesagt, er hat selbst etwas geschafft. Also nicht wie wenn man jetzt an der Uni ist und natürlich die Professoren wissen, okay, das ist jetzt der Kronprinz. Wir sind mal ein bisschen milder, sage ich jetzt mal. Ne? Man kann das ja dann auch auslegen. Aber da, bei so einer Ausbildung kann man gar nichts auslegen. Entweder man kann gut schwimmen oder gut diese Übungen absolvieren und diese Ausbildung absolvieren und dieses Examen oder auch nicht. Ne? Da gibt es nichts zu interpretieren, sage ich jetzt mal.
Richtig.
Ne? Das es ist gibt, es halt. Ne?
Richtig. Es gibt nichts zu interpretieren. Und wenn du mal auch in die anderen Königshäuser guckst, das haben ja viele. Also auch der Håkon von Norwegen macht Extremsport. Karl Philipp von Schweden fährt Autorennen. Ja. Also wie du das so gesagt hast, denen wird so viel in die Wiege gelegt und es wird dann auch von außen immer so viel angenommen, dass sie halt privilegiert sind und das ist ja nur, weil sie irgendwie Tochter oder Sohn von König und Königin sind. Und das Einzige, wo sie sich halt irgendwie messen können und auch beweisen können, was sie drauf haben, sind dann halt auch so Extremsportarten und der Frederik, der geht ja auch ins ewige Eis sozusagen.
Genau, ja.
A ist ganz bekannt, einmal so eine Grönland-Expedition, die er mitgemacht hat im Jahr 2000. Ja.
Mit Schlittenhunden
vier Monate lang.
2800 Kilometer. Das ist mal...
Wahnsinn, das sind Dimensionen, die können wir uns dann irgendwie minus 50 Grad und so. Das sind so Grenzerfahrungen, die einmal wichtig sind irgendwie, um sich selbst was zu beweisen und auch nach außen zu demonstrieren. Und damals, das war für ihn halt auch prägend, Grönland kennenzulernen. Und Grönland, wie die Färöerinseln ja auch, gehören zu dieser Reichsgemeinschaft Königreich Dänemark.
Genau, ja.
Und beide Landesteile streben aber zunehmend nach Unabhängigkeit. Und diese Verbindung, die der Frederik hat zu Grönland, durch seine Expedition, aber auch durch einen Polarmarathon, den er wieder vor ein paar Jahren gelaufen ist, oder durch auch immer wieder Besuche in Grönland oder auch zu seinem 50. Geburtstag, ist er mit der ganzen Familie mit dem Schiff auf die Färöerinseln gefahren.
Ja, genau.
Also er bindet diese Landesteile unheimlich mit ein. Und ich glaube auch, er kann vielleicht die Unabhängigkeit nicht aufhalten, aber er kann trotzdem was für diesen Zusammenhalt dieser Reichsgemeinschaft tun.
Deswegen der Wahlspruch, verbunden.
Ja.
Und ich meine, nochmal auf die Ausbildung zu kommen, er war ja in Harvard und hat dort studiert und hat dann auch, hat ja dann den Abschluss gemacht in Aarhus in Politikwissenschaften unter anderem. Das ist ja dieses, ne, zu sagen, ja gut, er ist halt der Kronprinz, dann lassen wir ihn mal nicht durchfallen. Ich überspitze jetzt mal. Und wie du halt angesprochen hast, was er alles absolviert hat, dieses sich selbst zu beweisen, was ich eigentlich kann, ja, dass ich das bin, was ich hier ableiste, ne, und nicht mein Titel über mir steht, ne.
Ich habe ein ganz nettes Gespräch mal geführt mit einem dänischen Diplomaten, bei dem Frederik eine Ausbildungsstation gemacht hat in der Botschaft in Paris.
Ah ja, genau, stimmt, da war er ja auch.
Und da wurde er halt wirklich wie ein Praktikant behandelt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung. Ja, dann mussten die irgendwie spontan noch einen Gast abholen. Dann saß Frederik hinten in irgendeinem kleinen Renault drin, musste rausspringen, den allen die Tür aufhalten. Und dann kamen halt diese Gäste der dänischen Botschaft in Paris. Und er war derjenige, der Kronprinz, der den Gästen die Tür aufgehalten hat. Also er hat seine Erfahrung gemacht und ich glaube, die dem auch unheimlich gut getan haben.
Ja, natürlich. Und er musste auch 3 Monate bei der UN-Vertretung in New York 1994. Da hat er auch mitgearbeitet, unter anderem hat er Dokumente ausgearbeitet und Sitzungen vorbereitet. Man denkt ja, er ist ja nur dieser Extremsportler und der Kampfschwimmer, aber er hat auch diese Seite. Also eigentlich ist er breit aufgestellt, aber irgendwie reduziert man ihn gerne mal in Richtung Sportler, ne?
Ja, und er hat auch die Seite, er ist sehr kunstinteressiert für zeitgenössische Kunst. Er ist unheimlich musikinteressiert sogar.
Ja, stimmt.
Er hat vor allen Dingen an Rockmusik. Er spielt selber Mundharmonika.
Und was okay, eine Rockband braucht nicht gerade
Mundharmonika. Braucht keine Mundharmonika. Aber das ist natürlich auch ganz cool.
Ja,
ne? Also er steht auch auf der Bühne manchmal.
Ja, genau.
Jetzt wahrscheinlich
auch gesehen,
nicht mehr. Das weiß ich jetzt nicht, ob er in den letzten Jahren noch auf der Bühne stand. Aber er hat schon sehr vielseitige Interessen. Und gerade auch das Thema so zeitgenössische Kunst, wie die ihr Zuhause gestaltet haben, Mary und Frederik. Das sind jetzt also nicht irgendwelche alten Ölschinken, die vom Dachboden geholt worden sind, um dann irgendwie deren Apartment in Amalienborg zu dekorieren, sondern die haben halt zeitgenössische Künstler beauftragt, die Wände zu gestalten. Und das sind zum Teil hochmoderne Kunst, Tapetenkunst ist das, oder auch Beleuchtungskonzepte, was sie da haben, dann ganz moderne Fotografie zum Teil. Also das ist witzig. Ich würde so wahnsinnig gerne mal zu denen nach Hause gehen, in Amalienborg, weil du hast halt dieses alte Palais und dann gibt es da drin
Kunst,
ein total modernes Apartment, aber halt irgendwie mit den, du hast halt doch immer noch die alten Fenster und die Stuckdecken und dann aber diese hochmodernen Wände.
Ja.
Spektakulär muss das sein.
Julia, ich möchte trotzdem noch mal auf, sagen wir mal, auf die wilden Jahre auch von Frederik schauen, weil er war ja, bevor Mary kennenlernte, war er ja schon auch viel unterwegs und hatte eigentlich auch erstmal eine andere Frau im Blick, die er gerne geheiratet hätte, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Die Zustimmung gab es nicht, ne?
Ja, er galt ja richtig als rebellischer Partyprinz.
Ja.
Was ihm auch viel Kritik eingebracht hat. Und man hat halt auch dann in Dänemark sich immer gefragt, ist der eigentlich so geeignet? Und ist denn der Prinz Joachim nicht viel mehr geeignet als der wilde Frederik? Weil der halt so der so ein bisschen königskonformer
ist er, ja.
Ist und auch irgendwie bekannt dafür ist, dass er zum Beispiel sehr pünktlich ist. Und Frederik ist halt so ein bisschen Bohemer, würde ich sagen. Im Prinzip auch wie seine Mutter. Also Königin Margrethe scheint auch ein bisschen mehr so die Boheme zu sein. Mhm. Aber bei Frederik, klar, man, mir tut das immer so leid, wenn man so in diesen jungen Jahren in der Öffentlichkeit steht. Ja. Eigentlich sind das doch nur ganz normale Teenager, die auch nur mal irgendwie... Der hat eine hübsche Freundin gehabt, die eine war Popsängerin, richtig, die andere war Unterwäschemodel.
Ja. Die wollte heiraten gerne, aber das
passte halt nicht
so. Und auch Margrethe hat gesagt, nee, ich glaube, sie hat es wahrscheinlich auch im Gespür gehabt, da kommt noch was anderes nach. Hatte sie ja recht.
Ja, der Glücksfall. Ja. Aus Australien.
Ja. Also. Kurz nochmal zurückzukommen, weil du gesagt hast, weil sie in der Öffentlichkeit gestanden haben, egal was man macht, auf Schritt und Tritt wird man natürlich auch verfolgt, gerade auch im Ausland, von irgendwelchen Fotografen, Paparazzi. Das ist ja nicht lustig. Und wie du halt sagst, ich meine, man lebt sich ja dann auch mal aus. Und das ist schon auch schwierig. Das ist...
Ich weiß gar nicht, ob die so viel mehr Party machen als andere Teenager.
Nee, das ist halt bloß mehr in der Öffentlichkeit.
Ja. Und ich meine, Willem Alexander, der Niederlande, der hat heute immer noch irgendwie, erinnern sich alle an diesen Beinamen Prinz Pilz. Ja. Und ich finde das auch alles ein bisschen schwierig, die Leute halt nur darauf so zu reduzieren. Ja. Harry und William und die wären alle so wilde Partyprinzen gewesen. Am Ende
Charles war auch, ne, immer wieder.
Och. Ja, von Charles weiß ich immer nur, dass der mit seinen Kommilitonen Tee getrunken hat.
Ja, wobei, in Doku habe ich gesehen, wie er dann auch am Strand ist und wo dann irgendwelche Frauen an ihm dranhängen, die Frauen im Bikini und er ist sichtlich...
Annelie, wäre doch auch komisch, wenn es nicht so wäre, oder?
Also natürlich.
Ich meine, das ja irgendwie ganz gute Typen auch.
Richtig.
Und Junggesellen. Aber auch, es ist vielleicht, also unabhängig davon, die finden das ja, die wollen sich ja auch mal verlieben. Ne? Also
na,
sowohl
klar.
Die Mädels verlieben sich in die, aber auch die... Ja. Die Prinzen müssen sich auch mal verlieben.
Und Charles hat natürlich das Glück, dass er älter ist und dass es damals halt noch nicht so die ganzen sozialen Medien, beziehungsweise auch gut, ich meine, bei Frederik in der Jugend gab es ja auch noch nicht so stark die sozialen Medien, aber da haben natürlich die Fotografien zugenommen und das Digitale hat sich ja anders da schon entwickelt gehabt.
Ganz nicht, schwer wird es jetzt für die Generation.
Ja, für Christian, da bin ich mal gespannt.
Da gab es schon so die ersten albernen Statements. Es gibt eine Aristokratentochter aus Italien. Mm. Von der gab es irgendwie ein Foto bei, ich glaube, bei irgendeiner Sportveranstaltung, wie sie neben ihm stand. Mm. Und dann wurde halt spekuliert, ob das die große Liebe ist, standesgemäß mit Prinz Christian.
Ja.
Dann hat die auch noch ein Statement dazu abgegeben. Wir sind nur Freunde. Also es ist ja auch eine Wichtigtuerei von den Mädels.
Natürlich.
Dann, ne?
Das ist ja wie, als die eine ihren Schuh dahingestellt hat. Das ist bei der Party von Christian.
Das fand ich aber witzig.
Ja, das ist witzig, aber da hast du schon gemerkt, ich möchte dann doch in die Schlagzeilen. Ja.
Klar. Ich finde, das muss man mal ganz kurz erklären, was passiert ist. Christian hat seinen 18. Geburtstag gefeiert und dazu wurden Dänen seines Alters eingeladen zu einem großen Bankett in Kopenhagen.
Und die Großmutter hat diese Party geschmissen.
Die Großmutter hat die Party geschmissen und es trat auch zeitgenössische Rapper, Musiker traten da auf.
Ja.
Und die wurden ausgewählt, wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus dem ganzen Königreich kommt. Und da war halt eine junge Dame, die nachher ihren Schuh im Palast gelassen hat.
Auf der Treppe.
Treppe. Und der wurde dann also gefunden. Und da, finde ich, hat das Königshaus super reagiert. Mhm. Die haben halt ein Foto gemacht von diesem Schuh. Cinderella habe einen Schuh vergessen bei der Party von Prinz Christian. Sie möge sich doch bitte melden. Mhm. Und das war dann halt ja auch wirklich eine nette Nachricht.
Ja,
aber klar,
natürlich.
Es hat ihr viel Publicity eingebracht.
Natürlich, ja. Ich meine, witzig war es, aber was ich damit sagen will, ist, dass es halt natürlich auch Menschen gibt, die sich halt gerne auch mit denen sozusagen schmücken. Was ich immer so ein bisschen schwierig finde, aber es gibt immer einen kleinen Kern, der übrig bleibt, die wahren Freunde. Das sieht man ja auch bei William und Kate, ne, dass das im Prinzip die wahren Freunde gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Die sind einfach im Hintergrund.
Ja,
ne,
das ist viele, dieser Inner Circle, da kommst du auch nicht, also als Journalist auch nicht dran.
Ja.
Weil die so loyal sind und die wissen halt, dass sie sich auf die verlassen können.
Ja, ja.
Und die kann man auch zum Beispiel in Schweden, sind ja irgendwie alle Handynummern öffentlich. Ne?
Mm.
genauso wie alle Abi-Zeugnisse und alle Steuerunterlagen.
Genau. Ja, ja.
Und da kannst du also wirklich die beste Freundin von Victoria, wenn du weißt, wie sie heißt, kannst du die anrufen. Mhm. Die geht auch ans Telefon und die ist auch super freundlich, aber sie sagt, sie werden doch wissen, dass ich nichts sage.
Ja,
ja. Und das lernt man dann irgendwann auch als Journalist.
Ja. Ja, also auf jeden Fall, Frederik hat ein paar Freundinnen und irgendwann 2000 endlich lernt er dann Mary kennen in Australien. Und da entwickelt sich was. Und das war dann die Richtige. Ne? Also auch interessant, wie die so in ihr Leben, in sein Leben trat, durch Zufall kennengelernt und hat sich, sagen wir mal, in ihrer Rolle unheimlich gut entwickelt und ist auch wichtig, ne, für Frederik.
Oh, Königin Margrethe, das hat sie gesagt zu der Hochzeit. Wir wissen, wie du zu dir selbst gefunden hast. Das war, als du deine Mary gefunden hast. Also sie ist ganz wichtig für ihn und spielt ja auch heute, also sie war wichtig in den letzten 20 Jahren, die haben ja schon 20. Hochzeitstag.
Ja, jetzt bald, ja.
Und wichtig in den letzten 20 Jahren. Sie gibt ihm einmal irgendwie diese Stütze, lässt ihm aber auch die Freiheit, irgendwie weiter
seine Dinge
mit
zu machen.
Mit seinem Anzug, seine Fahrradrennen zu fahren und also das weiter auch seine Freiheiten auszuleben. Sie hat, empfinde ich, ein unheimlich großes Verständnis für ihn und für die Institution. Das heißt ja immer, sie ist ja die Königlichste von der ganzen Königsfamilie, obwohl sie ja diejenige ist mit dem bürgerlichen Hintergrund.
Mhm. Sie hat ja auch den Spitznamen King Mary in Dänemark.
King Mary finde ich super, ja. Und das hat auch die Königin damals erkannt, Königin Margrethe, dass das eine sehr innige Beziehung zum einen ist, aber dass sie halt auch die Bereitschaft mitbringt, das Spielchen mitzumachen. Ja, das ist ja dann auch die große Frage. Und was echt süß war, Mary hat erzählt zu ihrem 50. Geburtstag, wie sie Königin Margrethe kennengelernt hat.
Ach, mit dem Knicks, ne?
Ja, das ist so nett. Dass der Frederik also auch relativ spontan gesagt hat, meine Mutter kommt heute zum Tee. Wie deine Mutter kommt zum Tee? Ja, sie kommen vorbei, müssen wir nichts Großes vorbereiten und so trinken Tässchen Tee zusammen. Sagt sie, ja, aber ich muss mich doch irgendwie, was muss ich denn da machen? Sagt er, dann machst du einfach einen Knicks.
Und dann sagt sie,
einen Knicks, kannst du mir zeigen, wie man das macht? Und dann hat er ihr gezeigt, wie man einen Knicks macht.
Und da sieht man, dass Mary es sehr ernst nimmt.
Mary hat alles
mit der
angenommen.
Rolle.
Ja. Und ich finde, also die war bereit, alles das anzunehmen, ohne sich auch dabei zu verstellen.
Ja.
Und ich finde, das merkt man ihr sehr auch an, dass das echt toll funktioniert.
Ja.
Und sie wurde ja auch schon vor der Hochzeit mit dem ganzen Schmuckset ausgestattet von der Königin Mutter. Also das war auch schon so, da haben auch alle gestaunt, so wow, sie darf die Rubine tragen, die Kronprinzessin, das ist doch eigentlich nur der Königin Mutter vorbehalten gewesen. Also die hat auch 2019 war das, hat Königin Margrethe entschieden, Mary wird ausgestattet als Eingeheiratete, muss man sich mal vorstellen, mit den Befugnissen der Interimsregentin. Also wenn die Königin, damals Margrethe, im Ausland ist oder jetzt halt König Frederik, dann darf die Mary die Aufgaben des Staatsoberhaupts von Dänemark wahrnehmen. Und ich meine, sie ist die eingeheiratete bürgerliche Australierin, als Interims-Staatsoberhaupt fungieren kann, wenn der König eben verhindert ist oder außer Landes ist. Und das ist schon ein Wahnsinnsvertrauensbeweis. Hat im Übrigen auch niemand in Dänemark
in Frage gestellt. Ja,
das,
es ist einfach so, ne?
Die Mary ist ein Kommunikationstalent. Die kann unheimlich gut reden halten. Und das hat sie auch nicht erst gelernt, sondern das liegt ihr einfach.
Mhm. Und nochmal zurückzukommen, die Stütze gerade für Frederik, weil sie auch so, sagen wir mal, eher den Takt vorgibt, ne? Und dieses alles auch sehr kontrolliert macht und Frederik immer wahrscheinlich auch immer wieder so einfangen muss und ihm auch so ein bisschen den Weg weist, ne? So machen wir das jetzt. Und was er auch, ich das Gefühl habe, was er auch gut findet, dass sie da ist. Und man hat es auch gemerkt auf dem Balkon, wie sie sich auch ein bisschen aneinander festgehalten haben. Und hast du es auch so empfunden?
Absolut. Ich habe mich auch so gefreut, dass sie das so nach außen demonstriert haben, weil sie halt auch in letzter Zeit immer mit diesen dämlichen Gerüchten irgendwie leben mussten, die sich ja dann auch so festsetzen, dass man auch überhaupt gar nicht mehr richtig dagegen argumentieren kann. Dann wirst du sofort zum Palast-Souffleur irgendwie abgekanzelt. Das ist sehr schwierig. Diese Schlagzeilen sorgen ja auch in Deutschland irgendwie in der Presse viel mehr für ein Thema, als das in Dänemark hochgespielt wird. Und dass sie das so auch so gezeigt haben, dass sie halt einfach wirklich ein tolles Paar sind.
Ja.
Ein Paar auf Augenhöhe.
Ja.
Und ich glaube auch, dass wir das auch anders wahrnehmen werden als in der Regentschaft von Königin Margrethe. Da war das ja ein bisschen hierarchischer. Also ihr Mann war immer nur der Prinzgemahl, Prinz Henrik. Und was ihm ja auch schwer zu schaffen gemacht hat. Und es war immer die Königin und ihr Gemahl. Jetzt erleben wir den König und die Königin. Ist in anderen Ländern ja auch so. Also in den Niederlanden, in Belgien, in Spanien. Das ist eine Generation, die als Team arbeiten. Und natürlich spielt die Mary da eine große Rolle. Für ihn als Mensch und für ihn als König. Und
ja.
Die beiden halt auch in der Erziehung der Kinder sind die, spielen die halt auch irgendwie total zusammen. Und man merkt auch, dass eben auch anders als die Generation vorher, dass sie halt auch dieses Familienleben sehr genießen, auch sehr abschotten und sehr viel Zeit auch versuchen, mit den Kindern zu verbringen.
Ja, genau. Es gab eine Doku und da sieht man, wie sie oft in den Wald gehen und zusammen in den Wald erkunden mit den Pflanzen, Tieren und so weiter, aber dann auch da sitzen und Popcorn machen. Er zeigt, wie man ein Lagerfeuer macht, also Frederik seinen Kindern. Also es ist jetzt auch nicht so, wir machen das jetzt nur fürs Fernsehen oder wenn meine Kamera dabei ist, sondern es ist wirklich... ja, sie machen das sehr gerne und versuchen auch viel Zeit zu verbringen mit ihren Kindern, ne? So gut es geht eben.
Die leben ja auch ein bisschen, also zum Teil auch ländlich, je nachdem, wo sie gerade sind. Aber es gibt ja die Residenz mitten in Kopenhagen, Amalienborg, wo wir dich jetzt auch vorgesehen haben am Wochenende.
Genau,
und es gibt dann Fredensborg und natürlich auch noch so andere Residenzen und die liegen dann auch außerhalb der Stadt. Da wird geritten, da wird gewandert, da wird Fahrrad gefahren. Und wie das so ist, wenn man auf dem Land lebt und entweder als Aristokrat oder auch als Landwirt oder so, man ist ja recht einsam, dann ist man ja irgendwie auch sehr auf die Familie angewiesen, weil es man nicht mal kurz zu den Freunden nach nebenan klingeln kann. Und darum verbringen die einfach auch sehr viel Zeit miteinander.
Und nochmal zu kommen auf diese vermeintliche Affäre. Und zwar gab es ja einen Tag dann, also nach der Proklamation, gibt es dieses Extrabladet. Das habe ich dann in einem Café gesehen. Und da war natürlich vorne drauf der Kuss. Ne? Da hören wir jetzt gerade nochmal rein, wie das war, als sie sich geküsst haben. Also man hört daran, wann der Kuss kam.
Ja, absolut. Ich habe ja richtig Gänsehaut gekriegt gerade. Schön.
Ja, man weiß ganz genau jetzt gleich. Und das Witzige war, Frederik ist auf sie kurz zu und wollte schon. Und dann hat sie nochmal gesagt, wahrscheinlich sollen wir das jetzt machen. Und dann haben sie es ja gemacht. Also das war ein toller Moment. Auf jeden Fall in diesem Extrabladet stand dann drin, ich habe es dann nochmal übersetzt, also die Schlagzeile war Königskuss. Und dann stand, dann ist es ernst, also sinngemäß. Und dann sieht man so eine Denkblase, so eine Comic-Denkblase über ihn. Und dann steht nie wieder Casanova. So heißt ja die Frau, mit der er angeblich eine Affäre gehabt
Freundin
haben soll.
Freundin der Familie ist das.
Also ich fand so... Muss das sein? Klar, es ist wahrscheinlich dieses Blatt, du kennst es wahrscheinlich besser, dieses Blatt, dieses Extrablattet. Wie ist dieses Extrablattet einzuschätzen?
Es ist ein Medium, das eben mehr auf Sensation aus ist und eben nicht so, sagen wir so, monarchietreu ist, sondern eher ein Sensationsblatt. Und damit ist es auch eines der wenigen Medien in Dänemark, die sich sowas überhaupt rausnehmen. Also witzig, ist ein witziger
ja,
Titel.
Ja, ist es, ja, klar.
Aber ich glaube, viele empfinden das als geschmacklos. Weil es sich halt auch einfach um eine reine Unterstellung handelt. Wir können es, natürlich ist niemand dabei, was passiert, wenn die Türen verschlossen sind.
Richtig.
Aber es ist ja eine reine Unterstellung, weil es eben ein Foto gibt, wie er neben der Genoveva Casanova das Haus verlässt. Und aus Sicht der Familie weiß ich nur, dass es diesen Skandal nicht gibt.
Ja, auch mehr aus Sicht der Dänen. Als ich dann mit Dänen gesprochen habe darüber.
Das ist immer ein witziges Wortspiel.
Ja, genau. Die haben dann gesagt zu mir, diese Frage nicht an diesem Tag bitte. Es war ein Affront. Also es ist genauso, wie wenn man die Frage stellt, wie finden Sie eigentlich die Monarchie in Dänemark? Ja, und das ist auch die Frage, die Themen, die Frederik dann auch jetzt natürlich anpackt. Es gab eine Auflistung, dass natürlich die Auflistung der Schirmherrschaften bei Frederik eher sportlich ist, ne? Also so in die sportliche Richtung geht und natürlich bei Margrethe eher in die künstlerische Richtung. Ich bin glaube, mal gespannt.
Auch das wird alles wieder überprüft. Ja. Die ganzen Schirmherrschaften, Frederick und Mary hatten.
Ja, genau, das auch. Das kommt auch auf den Tisch. Also nicht nur die Hoflieferanten, sondern auch die Schirmherrschaften. Das wird auch spannend werden. Ne? Was übernimmt er? Wird Margrethe noch was behalten? Das ist ja auch die Frage. Ne? Oder gibt sie alles ab? Will sie mit dem allem nichts mehr zu tun haben? Das ist ja natürlich auch nochmal die Frage. Ne?
Also ja, und auch viele Herausforderungen, finde ich, sind damit verbunden. Denn es sind jetzt einfach weniger Schultern, die so Aufgaben wahrnehmen können. Mhm. Margrethe zieht sich zurück. Prinzessin Benedikte, die wird auch 80 dieses Jahr. Ja. Joachim ist außer Landes, der ist mit seiner Familie in den USA. Sprich, es sind jetzt nur Mary und Frederick, die waren ja vorher auch schon da, aber vorher waren sie halt Kronprinz und Kronprinzessin und konnten unheimlich viel Ämter wahrnehmen. Ne?
Ja.
Der Kronprinz, der ist erst 18. Ja, der macht jetzt erstmal sein Abitur, dann geht er zum Militär, dann macht er seine Ausbildung. Ja. Bis der soweit ist, dieses Pensum, was Mary und Frederick bisher übernommen hatten, auszufüllen, das dauert noch Jahre.
Ja.
Also die sind jetzt richtig gefordert. Und ich nehme an, dass Königin Margrethe nämlich nicht mehr viel tun wird. Also ich erwarte nicht, dass sie die graue Eminenz ist im Hintergrund. Sie wird sicherlich ihren Leidenschaften viel Zeit widmen, also der Malerei, dem Theater, dem Ballett.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass sie noch viel täglichen oder im offiziellen Leben sein wird, wie zum Beispiel die Beatrix der Niederlande. Die hat das dann doch durchaus noch mehr wahrgenommen, die Rolle. Aber die war auch jünger. Die Beatrix, also Beatrix und Margrethe sind ungefähr gleich alt, aber sie ist halt also schon vor 10 Jahren rückgetreten.
Also ich meine, die war ja auch immer so eine Beraterin auch für Willem Alexander. Ne? Ja, das glaube ich auch, da sehe ich sie auch nicht, Margrethe. Ja, aber es wird, das wird spannend werden. Also so, ja,
und sie ist jetzt so auch in so einem Lebensabschnitt, wo sie auch mit ihren Enkelkindern mehr anfangen kann. Sie hat ja selber gesagt, dass sie eigentlich mit so ganz kleinen Kindern, mit, auch selbst mit den eigenen, nicht so viel anfangen konnte. Hast du mir nicht auch erzählt, dass sie gesagt hat, oder nee, dass die Kinder gesagt haben, sie hätten eigentlich einen besseren Draht zu dem Dackel als zu den Kindern.
Ja, das ist so. Und in der einen Doku, die ich gesehen habe, noch am an dem Abend vor der Proklamation, es gab eine Doku nur über Margrethe und die Kunst. Also was
ich dachte schon, und die Dackel.
Nee, ja, pass auf, jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's. Darauf will ich hinaus. Gibt es ein Interview und da sitzt sie dann da so und dann hörst du den Hund die ganze Zeit so wimmern. Und dann sie immer so runter das Interview mal kurz unterbricht und sich um den Dackel kümmert. Und dann musste ich so kurz lachen. Dann dachte ich mir so, wenn sie mal Frederik auf dem Arm hatte und da war der Dackel da, war wahrscheinlich vielleicht der Dackel dann wichtiger. Ne?
Ja, oder wenn der Frederik geweint hat, als Baby, hat sie ihn wahrscheinlich auch so abgesetzt, wie den Dackel wieder runter.
Ja, also das ist ja ganz...
Ich finde auch, die Dänen, die können sich ja, irgendwie, das Königshaus scheint ja auch einen guten Sinn für Humor zu haben. In der Vorweihnachtszeit haben die jeden Tag so wie so einen Adventskalender
das
gehabt.
Das war toll.
Mit so kleinen Videos,
ja,
so Backstage.
Immer,
ne?
Genau.
Und ein Video wurde also dem Dackel gewidmet, wie der Gassi geht durch Kopenhagen. Der wird dann so ausgeführt und die Leine wird dann auch so von einem Bediensteten zum nächsten weitergereicht.
Ja, super.
Und du siehst dann auch so viel aus Hundeperspektive, also sehr witzig.
Ja, ja, ich finde auch, die haben guten Humor, die Dänen. Mhm. Also habe ich jetzt auch in der kurzen Zeit, es waren nur 2,5 Tage, dann doch auch so mitbekommen. Ja, und wie wird es mit Margrethe? Ne? Wo wird sie wohnen? Das hatte ich im vorletzten Podcast auch schon so ein bisschen, haben wir schon drüber spekuliert, ob sie weiter rauszieht, ne? nach Marselisburg, jetzt dann ne, so richtig, oder was sie dann macht und welche Rolle sie überhaupt noch spielt. Ne?
Also wir haben ja gerade auch schon gesagt, die graue Eminenz sehe ich persönlich jetzt nicht so bei ihr. Sie wird, glaube ich, Zeit verbringen mit ihren Enkelkindern, die halt jetzt mehr in dem Alter sind, in dem sie was mit denen anfangen kann. Und sie hat so viele Interessen. Und sie hat halt ihr Atelier in Schloss Fredensborg, wo sie ja selber auch malt und gestaltet. Ich nehme mal an, dass sie sicherlich viel Zeit in Fredensborg verbringen kann und möchte, eben um sich halt in ihrem Atelier also auch Zeit zu verbringen. Aber sie behält, glaube ich, auch erstmal vorläufig in Amalienborg ihr kleines Palais bei.
Klein
ist es noch nicht, aber das ist ja witzig, dieses Amalienborg, das sind vier baugleiche Palais und in einem wohnen halt Frederick und Mary und in dem anderen Königin Margrethe und im dritten haben dann halt die Joachim und Benedikte und so ihre Apartments und im vierten, das ist wiederum für Gäste. Aber es gibt genügend Residenzen und ich nehme an, dass sie sicherlich viel Zeit in Fredensborg verbringen wird, eben weil da auch ihr Atelier ist.
Vielleicht auch mal Marselisburg, ne? Da ist sie eigentlich auch ganz gerne. Ne? So
ich glaube, das ist vor allen Dingen für den Sommermonat.
Genau,
aber es ist jetzt interessant. Meistens ist es ja so, dass die Residenzen eigentlich dem Staatschef oder dem König quasi zur Verfügung stehen, zur Nutzung. Aber dadurch, dass die Familie ja doch auch immer die Ferien auch zusammen verbringt, also werden die das sicherlich auch hoffentlich auch fortsetzen.
Ja, mit Sicherheit.
Und natürlich ein Punkt auch nochmal zu Königin Margrethe jetzt. Sie hat die beiden Schwestern. Wir erwähnten schon Prinzessin Benedikte und Königin Annemarie von Griechenland. Und diese drei Schwestern, die waren ja immer sehr, sehr eng.
Ja, genau.
Die eine hat nach Deutschland geheiratet, die andere halt nach Griechenland lebte in England. Aber dann doch haben sie immer sehr zusammengehalten. Und alle drei sind in den letzten Jahren verwitwet. Und jetzt haben sie halt auch irgendwie mehr Zeit, finde ich, auch also auch Margrethe hat halt jetzt einfach auch mehr Zeit, um wieder mehr mit ihren Schwestern zusammen zu sein.
Ich sehe die drei vorm Kamin sitzen, miteinander, entweder sticken sie alle, spielen Karten, ja.
Und ich glaube auch, Margrethe wird nicht langweilig, denn die hat ja letztes Jahr bei der Netflix-Produktion Ehrengard von diesem sensationellen Regisseur Bille August. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand von euch an das Geisterhaus erinnern kann, das ist die Verfilmung des Buchs von Isabel Allende
genau.
Jeremy Irons, in den ich damals unsterblich verliebt war. Antonio Banderas hat auch mitgespielt und also sensationell.
Stimmt.
Und den hat auch damals Bille August gemacht, der Regisseur, ein dänischer Regisseur. Und er hat auch andere tolle Erfolgsproduktionen gemacht. Unter anderem jetzt diese Produktion Ehrengard bei Netflix, für die ich gerade offenbar Werbung mache. Aber da hat Königin Margrethe die ganze Szenografie gemacht und das Kostüm. Also die sitzt dann in ihrem Atelier und steckt Stoffe, wie sie sich das vorstellt und bastelt dann aus so Kartonage, baut sie dann so Bühnenbilder.
Genau.
Und da hat die ja richtig viel zu tun. Und sie ist offenbar halt auch gefragt. Ne?
Ist sie. Ja, sie schneidet dann auch aus, also in dieser Doku, die ich gesehen habe, es ging um eine Ballettproduktion. Die diskutieren auch richtig mit ihr. Und auch sie diskutiert auch richtig mit diesem Choreografen, ne? Also, wie welches Kostüm auszusehen hat, wie das dann wohl dann auch fliegt oder sich verhält bei bestimmten Positionen. Das war hochspannend.
Also sie ist dann richtig so ein Teammitglied.
Ja,
ne? Sie ist dann halt nicht mehr die Königin, sondern sie gehört zum Produktionsstab.
Genau. Und das ist cool.
Ich finde es auch, das ist cool. Wirklich cool. Und ich glaube auch, diese Coolness und diese Unabhängigkeit von dieser Frau hat auch unheimlich zu ihrer Popularität, zu ihrer Popularität und zur Popularität eben des Königshauses beigetragen.
Sicherheit.
Die sind alle richtig gehen stolz auf die.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Jubelstürme waren auch groß, als sie mit der Kutsche ankam von Amalienborg in Christiansborg an dem Sonntag.
Also ich fand ja auch diesen symbolischen Wechsel sehr eindrucksvoll.
Ja. Du meinst in dem Raum, wo sie weggeht und er.
Das hat mich richtig gerührt zu Tränen. Weißt du, so lang lebe der König und dann geht sie.
Ja.
So.
Aber sie stand ja dann so und hat kurz so die Geste, das ist jetzt dein Stuhl. Das war schon auch ein besonderer Moment.
Ja, und der hat sie ja scheinbar auch bewegt. Man konnte das nur erahnen. Und dann ist sie ja auch, ohne sich umzudrehen,
gegangen, ne?
Genau, gegangen. Und dann wurden die Türen verschlossen. Und dann saßen der König und der Kronprinz da. Und aber es fühlte sich irgendwie natürlich an. Also ich fand jetzt nicht, dass irgendwas gestellt war.
Nee.
Oder ich fand auch nicht, dass irgendwie was gewöhnungsbedürftig ist.
Nee.
Dass man sich an dieses Bild mit dem König vor Kopf gewöhnen müsse oder mit dem Kronprinzen daneben. Ich finde, irgendwie fühlte sich das ganz natürlich jetzt an.
Ja, sehe ich
es
auch
ist
so.
Eben, wir haben es ja schon am Anfang der Sendung gesagt, wie schön es ist, dass das zu Lebzeiten stattfindet, dass da keine Trauer im Hintergrund ist.
Ja. Genau.
Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste.
Also es ist auch am besten gelöst worden. Und wenn wir jetzt auf die Regentschaft schauen, werden perspektivisch von König Frederik, wie es so wird, es gibt ein neues Monogramm, das kam dann raus, ne? Neue Porträts. Und das Porträt von König Frederik, das ist auch ein bisschen anders. Also so auch, wie er darauf lächelt. Also es ist irgendwie...
Ich finde es immer gut bei den Porträts von ihm, dass man auch immer seine Falten so sieht.
Ja, genau.
Aber das sind halt so Falten vom Fahrtwind. Ne? Also ich stelle mir den auf seinem Rennrad vor im Eis, wenn er sich durchs Eis kämpft.
Ja.
Und das sind halt wie so ein richtig so der Naturbursche. Er guckt dann halt so direkt in die Kamera und dann siehst du ihm wirklich auch in die Tiefe seiner Persönlichkeit rein und da siehst dann halt diese Falten von, das macht ihn schon sehr sympathisch.
Absolut. Und es gibt ein auf dem Instagram-Account von den dänischen Königshaus übrigens, das innerhalb der letzten Tage 200.000 neue Follower gewonnen hat. Die sind jetzt bei 1 Million, waren die vorher nicht.
Ja.
Also da sage ich mal, krass, also die Entwicklung. Und da gibt es ein Video, der Moment kurz bevor er rausgeht auf den Balkon, wie er durchatmet. Ich meine, es wird ja auch alles autorisiert dann natürlich von ihm, aber dass er sagt, ja, das machen wir so. Man sieht auch übrigens im Hintergrund dann auch seinen Bruder da stehen, ne? Den man ja nicht auf dem Balkon sah, sondern der da steht und da so rausguckt und schaut, wie es da so ist und wie Frederick und Mary da stehen auf dem Balkon und auch dann die Familie. Ne?
Das war ja auch einfach ein sehr mitreißendes Erlebnis. Ja. Also selbst als Zuschauer kann man erahnen, was in denen vorgehen muss. Mhm. Und ganz unvorbereitet ist das ja nicht für sie gekommen. Also
Nein.
Es ist ja scheinbar so, wie auch die Königin das in ihrer Neujahrsansprache gesagt hat, dass diese Rückenoperation sehr schwer war. Mhm. Das hat etwas mit ihr gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt musste sich ja auch der Kronprinz damals mit der Frage auseinandersetzen, dass das passieren kann, dass er sofort König wird, weil sie die Operation nicht überlebt oder weil sie nach der Operation nicht mehr imstande ist, diese Rolle weiterzumachen. Mhm. Und insofern, ich würde mal sagen, haben die jetzt schon so ungefähr ein Jahr dieses Gedankenspiel mit sich getragen. Mhm. Und was du vielleicht noch nicht weißt, weil du gerade im Schneegestöber gesteckt hast und ich saß hier und wartete, bis du kommst. Und da kam halt vom Königshaus eine Nachricht raus, dass heute ein Buch veröffentlicht wird vom Königshaus. Mhm. Das heißt Königswort. Und anlässlich des Thronwechsels die Visionen des Königs, die Visionen des Königs zur Monarchie, wie er sich die Zukunft vorstellt und so, seine Gedanken. Mhm. Und das kann man natürlich nicht innerhalb von 48 Stunden weder schreiben noch veröffentlichen. Sprich, das war in Arbeit.
Ja.
Und das ist aber von demselben Autor entstanden, der die offizielle Biografie von Frederick 2018 geschrieben hat. Mhm. Jens Andersen, 2018 wurde der Kronprinz damals halt 50 und da gab es ein sehr gelungenes und sehr offenes Porträt über den Frederick. Mhm. Und dafür haben die über anderthalb Jahre miteinander gesprochen. Der hat ihn immer mal begleitet, die haben sich getroffen. Mhm. So. Und ich nehme mal an, dass aus diesen Gesprächen das vorbereitet worden war. Für den Tag, an dem der Frederick mal König wird, haben wir dieses Buch. Und da ist es.
Genau. Ja, es wird interessant werden, also welchen Themen er sich widmet. Klar, ich meine, das Thema Klima haben sie ja alle. Müssen sie ja auch haben. Ne? Und gerade Windkraft, das ist ja auch so sein Thema, auch so sein Steckenpferd. Da war er auch schon auf vielen Kongressen und ist auch immer wieder als Redner dann da. Und auch da hält er auch Reden, aber man merkt dann immer noch, er ist noch so ein bisschen unsicher. Ne? Also jedenfalls in den letzten, ja sagen wir mal, bei den letzten Auftritten. Aber ich denke, das wird sich auch bessern, wenn er jetzt immer mehr reden.
Ich finde, er ist absolut ein guter Redner geworden. Mhm. Aber alle haben mir auch gesagt, mit denen ich gesprochen habe, er gewinnt halt im direkten Dialog.
Und ja, wenn du
Mhm. Und wenn du jetzt sagst, was können wir thematisch so von ihm erwarten in Zukunft? Mhm. Auch das Thema Wirtschaft war halt immer eins seiner Steckenpferde, Unternehmertum.
Ja.
Und das finde ich jetzt gar nicht so einfach. Als Staatsoberhaupt kann er das wahrscheinlich nicht mehr so machen, wie er das vorher gemacht hat. Der war ja richtig, ich sag mal, die Spitze der dänischen Handelsdelegation.
Ja.
So hat er da halt wirklich ganze Reisen angeführt. Mhm. Ich hatte das jetzt nur im letzten Jahr halt miterlebt, nach Indien. Mhm. Da ging es halt um das Thema Green Economy, also das Thema
Kleidung
innovative
auch, ne?
und
auch, ne?
nachhaltige Technologien und so. Mhm. Und das wird er wahrscheinlich nicht mehr so promoten können. Also du kannst dich ja nicht als Staatschef irgendwie an die Spitze von bestimmten Unternehmen stellen.
Ja, wobei, ich meine, zum Beispiel, wenn gerade Königin Maxima und König Wilhelm Alexander manchmal unterwegs sind und haben dann auch, sagen wir mal, diese Wirtschaftsreisen.
Mhm. Ja.
Dann also stehen sie ja dann eher Bereichen vor.
Ne? Das macht der Bundespräsident ja auch. Ja, der macht ja auch Reisen.
Ja, also eher so. Genau, also eher Bereiche. Also ich glaube, die würden jetzt nicht mit, Unternehmen Schott, BASF, also jetzt deutsche Unternehmen Und dann analog zu Dänemark. Also ich meine, es ist ja auch Lobbyarbeit. Das ist ja einfach so.
Ja.
Betreiben Lobbyarbeit und versuchen dann irgendwie, ich meine, die hatten ja diese eine Reise nach Saudi-Arabien und die war ja sehr in der Kritik. In Dänemark, warum er ausgerechnet da irgendwie versucht, Verbindungen oder mit denen zu verhandeln.
Die sucht er natürlich nicht selber aus, die Reisen. Die entschieden ja immer in Abstimmung mit dem Außenministerium.
Ja, klar.
Die wiederum das Königshaus dann bitten, könnten sie bitte eine Reise mit uns machen. Also dann hätte die Kritik der Dänen, hätten sie sich ans Außenministerium wenden können.
Ja gut, aber man sieht halt die Schlagzeilen und dann ist man, ja, das ist natürlich klar, ja, wenn man mehr dahinter steigt. Aber trotzdem war das in der Kritik drin. Und ich glaube auch in seiner Regentschaft muss er wahrscheinlich auch schauen, also er muss noch diplomatischer sein, glaube ich. auf Platz 1, sage ich mal, seiner, was er machen muss. Ich meine, sein Wahlspruch verbunden und verpflichtet für das Königreich, dann muss er ja natürlich alle im Blick haben, ne?
Ja.
Ja, also das wird schon.
Absolut. Ich finde aber auch, dass ihm das ganz gut gelingt, alle im Blick zu haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass er eine Kopie seiner Mutter wird, die ja nun auch es geschafft hat, dieses Land in dem Sinne zu einen, also es ist ja nicht so, dass dieses Land nicht irgendwie schon geeint wäre, aber zumindest alle Dänen so wie hinter sich zu stellen. Die war ja richtig so eine Anführerin.
Ja, ja, genau.
Und das aber auch, weil alle irgendwie so an sie geglaubt haben und auch an das sie als moralische Instanz auch akzeptiert haben.
Ja.
Und sie hat sich ja auch durchaus was getraut. Also man muss ja als Staatsoberhaupt immer sehr vorsichtig sein, weil man halt auch die Neutralität wahren muss. Aber sie ist ja auch mutig gewesen und hat ja dann auch manchmal den Zeigefinger erhoben und die Dänen daran erinnert, wer sie eigentlich sind und worauf es eigentlich ankommt. Und inwiefern wir das jetzt von Frederik erwarten können, das kann ich jetzt auch noch gar nicht so einschätzen. Also wichtig ist, dass er, finde ich, auch seinen eigenen Stil so weiterlebt. Aber das war, und das hatte ich eingangs gesagt, diese Rede zu Margaretes 50. Thronjubiläum, die war wirklich großartig und die wurde auch in Dänemark gefeiert, auch in allen Medien und so. Das hatte man so gar nicht so von ihm erwartet. Und er hat ja so die Sprache der Seeleute erstmal gewählt.
Ja.
Ne? Das hat er natürlich als Kampfschwimmer der Marine und so gelebt, aber auch Margrethe, die ja auch dieses Königsschiff, die Dannebrog, viel nutzt, um zu See, also auch das Königreich zu bereisen.
Ja.
Sie ist also die Kapitänin und er war ihr der zweite Mann an Bord.
Ja.
Ne? Und in dieser Rede erzählt er auch, wie unterschiedlich die beiden sind, aber dass sie doch eine gemeinsame Sache haben. Und ich glaube, das ist genau das, wie wir das erwarten können in der Zukunft. Mm. Er wird es anders machen als seine Mutter, aber es geht immer um dieselbe Sache. Und das
geht
ist
um Dänemark. Genau, ja, das glaube ich auch. Ich bin vor allen Dingen gespannt auf seine erste Neujahrsansprache. Also wie
ja, vielleicht wird er auch keine Neujahrsansprache mehr halten. Vielleicht macht er auch eine Weihnachtsansprache oder
vielleicht.
Ich weiß nicht.
Ja, gut. Ich meine,
wird er die Tradition mit dem Geburtstag auch so aufrechterhalten? Bei Margrethe sind wir am 16. April alle auf den Platz gerannt und also ich jetzt als Journalistin, nicht als Fan, sondern ich habe dann halt das
gedreht. Da berichtet,
Aber die Dänen sind halt alle immer vor das Schloss Amalienborg getreten, um der Königin zum Geburtstag zu gratulieren. Und da gab es so wie so ein Mini-Trooping the Color von den Gardehusaren. Und wird er das zu seinem Geburtstag so machen? Ich weiß nicht. Lassen wir uns mal überraschen, was
also,
da jetzt so kommt.
Es ist ja so, dass zum Beispiel die Audienzen werden beibehalten, die ja Margrethe ja immer abgehalten hat. Ich glaube, jeder zweite Dienstag im Monat. Also die Audienzen bleiben. Es ist schon eine Audienz, wenn man auf die Seite geht des Königshauses und auf den Kalender geht, da sieht man schon, wann es Audienzen gibt. Also das behält er bei.
Vor allen Dingen diese Audienzen, ich finde das ja witzig, da kann sich ja jeder Däne drum bewerben, anmelden.
Ja, genau.
Ich würde gerne meine Audienz beim König haben. Hunderte Audienzen, die Margrethe in ihrer Amtszeit geführt hat und jedes Mal sind irgendwie 50 Leute da. Oder
genau,
so, ne?
Also
es sind wirklich viele Dänen, die direkt mit dem Monarchen sprechen können. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass der Frederik auch sehr gewinnen kann. Ich finde es gut, dass er das weitermacht, weil er nämlich jemanden ist im Dialog, der hat sehr viele Interessen. Die Wirtschaft, eben die Natur, den Sport. Also es gibt so wahnsinnig viel, wofür dieser junge König steht. Und das in den Audienzen, die Leute ihre Themen mit ihm besprechen können.
Ja.
Dadurch wird er ja noch viel mehr Gefühl dafür kriegen, worauf es ankommt.
Ja.
Er kann versuchen, deren Interessen irgendwie zu vertreten. Dann gibt es wiederum Themen, für die Mary steht, dann kann er das weitergeben und so. Also ich glaube, dass er da viel Vertrauen auch gewinnen kann bei den Menschen.
Ja, das glaube ich auch. Und es ist auch schlau, das beizubehalten. Ich glaube,
das hat sich
bewährt.
So kenne ich das auch. Mhm. Diese offenen Audienzen.
Ja, gibt es eigentlich nicht so.
In Spanien, die haben dann so bestimmte Interessensgruppen, die dann halt auch ziemlich oft eingeladen werden. Da kann man auch als Presse sich akkreditieren.
Ja, ja, genau.
Und das ist der Wahnsinn. Das ist dann halt kommt dann irgendwie eine Gruppe von, ich sage jetzt mal, Lehrern oder so, die irgendwie sich mit dem König unterhalten wollen. Und dann ist da eine Wand von Fotografen bei einem so einem ganz alltäglichen Termin, was aber trotzdem, für immer sehr viel Aufmerksamkeit sorgt.
Also ich bin gespannt, weil nämlich ja Margrethe immer auch, wie ich fand, sehr stark Positionen bezogen hat, jetzt gerade in ihrer letzten Rede, ne? Nicht nur, dass sie abdanken möchte, sondern dass sie auch den Konflikten Israel-Gaza-Streifen angesprochen hat, Ukraine. Sie hat doch auch gesagt, sie habe in die Augen von Putin geschaut, sie habe noch nie so kalte Augen gesehen. Ne?
Ja.
Also dass sie das
auch mutig, ne?
So, ja, das ist irre mutig.
Aber gut, das ist natürlich auch, das hat sie nicht gesagt am Anfang ihrer Regentschaft mit 31, sondern das hat sie dann halt gesagt, nachdem die irgendwie 50 Jahre auf dem Thron saß. Da hast du natürlich eine andere Souveränität, dich zu sowas zu äußern. Und auch eine Erfahrung.
Ja, das, ja, also es wird interessant werden, auch wie sich Frederik weiterentwickeln wird, ne, im Zuge seiner Regentschaft. Und ob er auch irgendwann abdankt. Ob er irgendwann übergibt an Christian und sagt, möchte jetzt nicht mehr, was ich, wenn er 80 ist. Ne? Sagen wir mal so in knapp 30 Jahren. Dann ist 48.
Also ich finde, das ist alles eine Frage des Timings. Ich finde das ja ganz wichtig, dass diese Kronprinzenfamilien auch Zeit haben, sich zu etablieren. Also ich sag mal, William und Kate mit den Kindern.
Ja.
So langsam, ja, aber das tut denen auch noch ganz gut irgendwie, dass die Zeit haben mit ihren Kindern, auch damit diese Kinder halt irgendwie reifen können. Weil sobald du auf dem Thron sitzt, hast du echt wenig Zeit.
Ja,
weil
richtig.
Du musst halt alle Reisen machen und bist ständig gefragt, musst die Entscheidungen treffen und so. In Schweden genau das Gleiche. Die Familie Victoria und Daniel mit den Kindern. Natürlich könnte Victoria den Job schon machen, aber denen tut es auch gut, dass sie noch Zeit mit den Kindern haben.
Ja, genau.
Und jetzt im Umkehrschluss halt in Norwegen und in Dänemark ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, weil die Kinder sind wirklich aus dem Gröbsten raus.
Ja.
Die Eltern sind im besten Alter, um das zu übernehmen. Und
Es wird interessant.
Und die Frage wird sich im Übrigen der Charles ja auch stellen. Der ist zwar gerade erst König geworden, aber er ist eben 75 Jahre alt.
Eben, ja.
Und wird auch den richtigen Zeitpunkt finden müssen, wann
es gut ist.
Es besser ist, vielleicht die nächste Generation ranzulassen.
Ja.
Das könnte so in 10 Jahren
denke ich auch.
Ganz gut
es
sein.
Ist auch meine Prognose, dass er es nicht machen wird, bis er tot ist. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er so in 10 Jahren sagt, so jetzt gebe ich mal weiter an meinen Sohn William. Glaube ich schon.
Und es wäre im Sinne der Institution.
Ja.
Und das machen sie ja. Am Ende geht es ja darum, auch nicht auf Deubel komm raus am eigenen Vermächtnis zu arbeiten,
richtig.
Sondern eben die Institution zu übergeben und an die nächste Generation, das halt irgendwie auch einen guten Übergang zu finden.
Ja. Und ich glaube, ich meine jetzt gerade, weil du gesagt hast, auf Teufel komm raus an seinem Vermächtnis zu arbeiten, ich glaube, dass die Queen das so gemacht hat, dass es einfach ihre Pflicht war, es bis zum letzten Atemzug zu machen. Punkt. Ne? Ohne daran zu denken, bin ich jetzt die Älteste, die am längsten Regierende, weißt du? Ich glaube einfach, dass
ich glaube,
dass
der Glaube spielte bei der Queen da auch eine große Rolle.
Ja, genau.
Und natürlich auch ihre Fitness. Also ich meine,
richtig.
Die war halt mit 86 einfach auch vielleicht körperlich belastbarer als jetzt, oder mit 83, als Königin Margrethe.
Richtig, genau.
Insofern ist halt auch eine Frage, wie belastbar die noch sind. Und
jetzt
fragen wir alle auch, dank der Karl Gustav jetzt ab, der ist super fit.
Also ja, der ist auch super.
Im Prinzip gibt es in Schweden überhaupt keine Veranlassung, da jetzt an einen Thronwechsel zu denken, weil der König ist sehr belastbar, die Königin ist kaum zu bremsen, voller Tatendrang.
Mit 80?
Genau. Und wie gesagt, die Kronprinzessin-Familie, ich finde auch, dass die noch ein bisschen Zeit haben können.
Ja, ja. Oskar ist noch relativ klein. Ja, Estelle ja auch. Also ist ja gut. Ich meine, es ist jetzt natürlich jetzt in Dänemark, das wird ja natürlich auch mit den Zwillingen, mit den 13-Jährigen. Gut, die werden jetzt ihre Eltern weniger haben in den nächsten Jahren. Ne? Aber vielleicht werden sie auch auf ein Internat geschickt, vielleicht auch nach Wales. Beispielsweise. Ne,
Scheint ja eine sehr gute Adresse zu sein.
Ja, absolut. Und natürlich ist die Frage, Harald, das war ja unsere Prognose, war das ja, Julia. Und als wir unseren Podcast gemacht haben, Jahresrückblick, du erinnerst dich bestimmt noch, da haben wir doch gesagt, sind wir mal gespannt, wie es nächste Jahr wird. Da wird es bestimmt einiges geben.
Aber ja, dass wir uns so schnell wiedersehen, hatte ich jetzt auch nicht erwartet.
Nee, das ich auch nicht. Und auch, wie es weitergeht in Norwegen, das wird jetzt auch nochmal spannend werden. Ob nicht auch König Harald jetzt.
Also es gab ja Umfragen unter den Norwegern jetzt anlässlich des Thronwechsels in Dänemark, ob auch in Norwegen die Zeit so weit ist. Und da haben die Norweger gesagt, nee. Ich habe das ja erlebt, als ich in Norwegen war dieses Jahr zum Drehen.
Der ist so wahnsinnig beliebt.
Der ist so wahnsinnig beliebt. Die wollen sich gar nicht mit dieser Frage auseinandersetzen, weil sie den gar nicht missen möchten, den Harald.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass der Håkon nicht auch beliebt ist. Also der ist auch super beliebt und die sind ja auch schon an den Håkon gewöhnt. In den letzten 20 Jahren hat der Kronprinz Håkon von Norwegen sehr, sehr oft seinen ja gesundheitlich zum Teil sehr angeschlagenen Vater richtig als Kronprinzregent vertreten. Richtig. Das ist dann auch, wird dann auch offiziell bekannt gegeben. Ja. Vom 1. Februar bis zum 15. Mhm. Februar übernimmt Kronprinzregent Håkon die Amtsgeschäfte, weil der König im Krankenhaus ist oder krank
genau.
ist.
Genau, so. Genau.
Und insofern, also der ist ein sehr geübter Monarch, würde ich sagen. Ja. Der wird das auch gut, super machen mit einer großen Akzeptanz in der Bevölkerung.
Ja.
Aber wie gesagt, der Harald ist noch so beliebt, das wollen die offenbar noch gar nicht.
Das ist der Wahnsinn, man kann es gar nicht glauben. Aber ich denke auch, wenn man die Menschen gefragt hätte in Dänemark, möchtet ihr, dass Königin Margrethe abdankt, der wäre wahrscheinlich genau dasselbe raus. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Die hätten gesagt, um Gottes Willen, natürlich nicht. Wir mögen zwar Frederik, aber jetzt doch noch nicht.
Richtig, na, richtig. Also manchmal muss man die zu ihrem Glück zwingen, offenbar. Ja,
ja, wahrscheinlich, ja. Ja, also ich bin gespannt. Wir werden bestimmt noch mal über die Dänen reden, mit Sicherheit. Und auch noch mal über Kronprinz Christian. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Folge im
sehr
Laufe
gerne.
Des Jahres.
Ja,
ne?
Sehr gerne.
Und ich denke, ja, Dänemark hat jetzt einen guten Regenten. Es ist meine Einschätzung jetzt, deine
ja,
auch,
gut,
ne?
Ja, und auch ein gutes Regentenpaar.
Ja, ja, gut. King Mary ist dabei. Was soll da schiefgehen, sag ich mal, ne?
Ja.
Ja, also Julia, was ist jetzt dein nächstes Projekt? Sag mal.
Dänemark.
Na klar.
Nee, ernsthaft. Also tatsächlich, eigentlich sollte es was über die Niederländer sein. Mhm. Und jetzt mit dem Thronwechsel, weil es in Niederlande gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, richtig über die Niederländer zu berichten. Aber durch dieses Personalkarussell, was sich jetzt gerade in Dänemark gedreht hat, werde ich wohl den Fokus auf Dänemark richten.
Ja.
Und es gibt noch ein anderes Projekt über Great Britain. Aber das verrate ich, kann ich noch nicht richtig verraten. Aber das wird dann eher Richtung Weihnachten sein. Ich brauche ja immer irre lange für meine Filme.
Eben. Ja, es ist ja nicht mal einfach mal so ganz kurz, ich mache ein Interview und stelle die Bilder zusammen. So ist das ja nicht, ne?
Ich sitze ungefähr ein Jahr dran. Bei Dänemark wird das jetzt ein bisschen schneller sein, aber ich habe ja im letzten Jahr auch schon mal einen Dänemark-Film gemacht. Insofern,
das ist die Basis da.
Ist ein bisschen was ist schon da. England ist ja auch ein bisschen was immer da schon.
Ja.
Im Prinzip so die Gedanken starten so ein Jahr vorher.
Mhm.
Das dann halt so zu kanalisieren, das Drehbuch zu schreiben, dann die Anfragen zu stellen, diese ganze Korrespondenz, das dauert im Übrigen recht lange, mal mit den Königshäusern und dann vor Ort ein paar Mal hin und her. Und dann kommt die lange Phase, wirklich so einen Film zu schneiden. Ich sitze ja 5 Wochen im Schnitt für so einen 45-Minüter.
Ja. 5 Tage die Woche.
Und dann auch nochmal das Betexten und dann werden die Farben gemischt und also es ist ein relativ langer Prozess.
Ja, natürlich.
Klar. Und am Ende soll halt ein schönes Filmprojekt
rauskommen. Ja. Und dann kommt eine Dreiviertelstunde raus und denkt sich, Wahnsinn, welche Arbeit.
Ja.
Ne? Ja, okay, der Podcast ist schneller aufgezeichnet, mal so eine Stunde oder eine Stunde 15.
Aber du musst ihn ja auch vorbereiten.
Ja, natürlich.
Und schneiden ja hinterher auch.
Genau,
auch was
genau. Ja. Und was ich jetzt ausgelassen habe, ist unsere Teezeremonie. Aber ich hatte tatsächlich was mitgebracht. Der Souvenirshop hatte leider am Montag zu, auch die ganzen Schlösser. Ich wollte mir ja noch unbedingt in Rosenborg die Regalien angucken. Leider hat das nicht geklappt. Ich wollte die Kronen gerne nochmal sehen, aber und in den Souvenirshop gehen, in den du wahrscheinlich schon warst.
Ich nicht. Was? Hatte ich auch keine Zeit.
Ach, siehste, genau. Nee. Ich hatte echt keine Zeit. Genau, und leider zu. Und auf jeden Fall am Flughafen habe ich dann entdeckt. Und zwar ist es Koninklijk Hoflieferandor. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Und zwar die AC Perchs. Teehandel oder AC, ich würde es Englisch aussprechen, natürlich, aber wahrscheinlich AC Perchs Teehandel, Dänemark 1800, ich muss jetzt gerade mal gucken, 5, das glänzt so, warte mal.
Solltest du vielleicht auch meine Lesebrille aufziehen?
Ich habe eine Brille, die meinem Alter angepasst ist, um es mal so zu sagen. Ich sehe es hinten nochmal, 1835. Quality and Tradition since 1835. Und genau, und den Teehandel gibt es, die sind auch schon 7 Generationen schon unterwegs und sind der königliche Hoflieferant. Sweet Apple and Lemon. Ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht, mache ich da mit Chrissy Kahn. Ist eine Krone drauf, es gibt einen Laden am Flughafen. Also wenn du mal keine Zeit hast, Julia, in den Souvenirladen zu gehen, in Kopenhagen, am Flughafen wäre auch noch ein bisschen Zeit.
Gut zu wissen. Ich habe ja jetzt ein paar Dänemark-Reisen bevor.
Ja, genau. Und da gibt's den. Ich werde ihn mit Chrissy Kahn probieren. Und vielleicht werde ich, ich weiß nicht, wann du das nächste Mal hinfährst. Ich versuche noch ein Buch zu bekommen über Margrethe, ein Fotoband in einem Buchladen, der leider auch dann zu hatte. Falls ich das nicht bekomme, vielleicht könntest du mir das mitbringen.
Klaro, sag Bescheid, welches das sein soll, das mache ich gerne.
Ah, das wäre super. Gut, gut. Liebe Julia, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Lust hattest. Aber du hast bei den Dänen ja auch, du hast ja immer Lust, ne, mit mir Podcasts aufzuzeichnen.
Ja, und das liegt nicht am Podcasten, das liegt an dir.
Ah, danke. Ja, es macht immer sehr viel Spaß. Und wir haben ja ein Live gemacht, ein Insta-Live durch Zufall, weil du auf den falschen Knopf gekommen bist. Ich dich angenommen habe, also ich quasi auch auf den falschen Knopf gekommen bin. Und wir beide dann quasi.
Das war so eine Schrecksekunde. Ja. Also ich merke aber immer, huch, ich bin da bei dir in deinem Instagram live drin, ja.
Genau, ich habe es einfach mal ausprobiert, weil ich da stand und also die Resonanz war super und ich denke, wir können das einfach nochmal irgendwann angehen. Also ich glaube und ein bisschen ankündigen, es war ja, sehr spontan.
Ja, und auch vielleicht ein bisschen mehr vorbereiten, weißt du, dass man auch, also, dann versuche ich auch nicht so, dass wir abdriften und über die Banalitäten sprechen, sondern es soll ja dann auch ein bisschen Mehrwert
ja,
stiften.
Ja, genau, es war Freestyle, aber Freestyle hoch 10. Mhm. Aber ich finde Freestyle ist auch immer gut, ich mag das auch sehr gerne. Aber so ein bisschen, ich habe ja auch immer ein Konzept beim Podcast, an dem ich mich festhalte, schweife dann manchmal auch ab, aber gut, es ist halt manchmal so, manchmal muss so vieles raus und ich habe manchmal so viel im Kopf, die geht es wahrscheinlich auch so, Julia, ne? Dass man
ja,
so viel
klar,
drin
manchmal
hat.
Weiß ich gar nicht, haben wir eigentlich darüber gesprochen
genau.
Oder hatte ich das nur im Kopf?
Ja, oder dass ich sage, ach, ich habe was vergessen, zum Beispiel bei der letzten Folge, die ich ja von vor Ort gemacht habe in Kopenhagen, hatte ich komplett vergessen, dass es ja an dem Sonntagabend noch ein riesen Feuerwerk gab. Das wollte ich eigentlich noch sagen, hatte ich vergessen. Das ist mir
hast du es denn gesehen?
Ja, klar habe ich es gesehen.
Das ist doch das Wichtigste.
Ja, aber ich wollte es natürlich auch nochmal sagen. Sage ich es heute in dieser Podcast-Folge. Dieses Feuerwerk war riesengroß. Es war um Punkt 18 Uhr, ging bis um 18.12 Uhr. Und die Dänen sind noch ganz klassisch unterwegs mit richtigem Feuerwerk, nicht so wie die Briten mit Drohnen. Und es war über dem Tivoli. Und da waren dann halt auch Margriten zu sehen und Herze. Ja, also es war wirklich sehr groß. Und uns haben sehr viele zugeschaut. Und ich habe da auch zugeschaut. Und zwar war ich mit anderen dänischen Fans auf einem Dach eines Hotels und habe es von dort aus gesehen. Da wurde dann Sekt getrunken und die haben sich alle gefreut. Es war ein riesiger Feiertag für die Dänen und Däninnen.
Apropos Feuerwerk. Hm? Das tollste Feuerwerk, das ich jemals gesehen habe, war bei der Hochzeit von Albert und Charlène.
Ah, in Monaco.
Wahnsinn.
Oh, echt?
Oh. Der absolute Irrsinn.
Warst du vor Ort?
War ich vor Ort. Mhm. Und jetzt wollte ich dich nur fragen, wollen wir nicht mal über Monaco reden?
Unbedingt.
Nicht jetzt, aber mal grundsätzlich.
Jetzt kriegen die Podcast-Hörer und Hörer schon Panik, dass sie jetzt noch länger dranbleiben müssen. Die denken dann, wenn sie es abspielen, was, 3 Stunden die Folge?
Aber lass uns doch mal was über Monaco machen.
Genau. Ich hatte was gemacht über Albert zu seinem 60. Mhm. Aber wir können sehr gerne was machen, weil ich habe es auch auf meiner Liste, weil ich auch immer wieder ja Nachrichten bekomme, ach, könnt ihr nicht das und das und das mal machen oder so. Oder, und da ist über Grazia Patrizia würde ich gerne was machen. Weil ich erinnere mich noch sehr gut, als sie gestorben ist und meine Mutter in Trauer war. Ich werde es nie vergessen. Da lag die Bild-Zeitung zu Hause, werde ich nie vergessen. Und meine Mutter hat mich nur angeguckt und hat gesagt, Grazia Patrizia ist tot. Also das war schon ein krasser Moment. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch irgendwie daran erinnern kannst.
Ich habe das immer so in Erinnerung, dass es bei uns in den Nachrichten wirklich abends Tagesschau oder so war. Ne? Mhm. Der Moment, wo ich mich halt noch total daran erinnern kann, ist natürlich, aber das geht jedem so, der Tod von Diana.
Ja, ja, gut.
Wie ich das erfahren habe, das werde ich auch nie vergessen.
Ja. Mhm. Ja. Und die Abdankung von Margrethe, das werde ich auch jetzt auch nie vergessen.
Nee, das werde ich auch nicht vergessen. War auch also ein Moment, wo ich dachte, ja, und Beatrix weiß ich auch noch, wie diese Abdankungsnachricht über den Ticker ging.
Ja, genau. Ja. Aber hier mit Margrethe, wie hast du das erlebt?
Wir haben uns gerade fertig gemacht für den Silvesterabend mit der Familie. Mhm. Und mein Mann sagte, dass ich stand im Badezimmer, habe mich geschminkt und mein Mann sagte, Königin Margrethe dankt ab. Und ich so, sagte, jetzt mach dich aber fertig, wir wollen los. Und ich durfte das nicht lesen, weil wir alle los mussten. Und dann haben wir am Tisch gesessen, habe ich mal heimlich unterm Tisch geguckt, was ist denn da los jetzt? Ja. Also es hat ewig gedauert, bis ich mich endlich mal tiefergehend damit beschäftigen konnte. Eigentlich erst nach Mitternacht, nachdem alle im Bett waren, ja. Dann habe ich mein Handy heimlich angemacht und geguckt, was ist denn da?
Ja, mir ging es auch ähnlich. Ich wollte dann auch nicht. Ich habe dann auch gedacht, okay, ich werde mich dann erst ab dem 1.1. damit beschäftigen und überlegen, was mache ich, welche Folgen mache ich für einen Podcast. Ich hatte ja Urlaub, dann habe ich nochmal was abgeliefert für die Morning Show, ne, nochmal eingesprochen, damit die das senden können. Weißt du, solche Sachen habe ich dann gedacht, oh Gott, was
ich klar, damit bei uns ist dann natürlich immer direkt Kopfkino, oh Gott, wann, genau. Wo bin ich dann da? Mhm. Stehe ich zur Verfügung? Mhm. Ja. Mhm.
Genau. Also das sind die Dinge, mit denen wir uns dann beschäftigen. Die normalen
der
Dinge Orga-Kram. Des Lebens. Genau,
ja.
Der Orga-Kram, genau. Ja, so liebe Julia, ich denke, wir haben über fast alles geredet. Wahrscheinlich fällt mir jetzt im Nachgang, wenn ich jetzt dann nach Hause gehe und anfange zu schneiden, denke mir, Mist, wir haben das vergessen. Wie ist es mit dem Feuerwerk? Dass ich gedacht habe, oh, ich habe das Feuerwerk nicht erwähnt. Aber ich denke, wir haben es.
Ich finde
so
auch,
anders,
das
ne?
war ein ziemlich genau. guter Rundumschlag.
Genau, nur noch eins, was wir im Vorgespräch hatten, das würde ich trotzdem noch mal kurz ansprechen, war, und zwar, er hat sich doch malen lassen, Frederik. Ich habe dieses Gemälde auch gesehen in einer Dokumentation. Ne? Und du hast mit dem Künstler gesprochen, mal, hast mit dem ein Interview
ja,
gemacht.
Ja, wahrscheinlich
ne?
hast du es in meiner Dokumentation Nein. gesehen, das Gemälde.
Nee, ich habe es in einer dänischen Doku gesehen.
Okay, ja, pass auf. Also zum 50. Geburtstag sollte es ein Porträt des Kronprinzen geben, ein offizielles. Er hat sich Kaspar Eistrup ausgesucht. Und das ist der Bandleader der Rockband Kaschmir, die auch ihr Publikum in Deutschland haben. Ja. In Dänemark sind die irre erfolgreich. Und dieser Rockmusiker ist eben auch Künstler, der malt. Und der hat über anderthalb, fast zwei Jahre in verschiedenen Sitzungen den Kronprinzen studiert. Die haben sich getroffen und wie er mir halt auch sagte, es war halt auch einfach tolle Begegnungen, weil sie halt auch viele gemeinsame Interessen haben, unter anderem eben die Musik. Und der kam dann nachmittags, haben die sich zusammengesetzt und dann gab es erstmal ein Käffchen. Und dann hätten sie eine Flasche Champagner aufgemacht und abends hätten sie dann Rotwein getrunken. Also es waren immer etwas größere Sitzungen, über die er den Kronprinzen halt kennengelernt hat und einen Zugang gefunden hat, wie er ihn porträtieren soll. Und es ist ein wirklich tolles Porträt entstanden.
Lässig, ne?
Sehr lässig. Und auch sehr, ich kann mir das gut vorstellen, dass der so ist, wie man ihn da sitzt, sitzen sieht. Und das hängt jetzt in Schloss Frederiksborg, was auch im Übrigen ich jedem Dänemark Reisenden ans Herz legen kann, wenn er mal in Kopenhagen ist, Schloss Frederiksborg zu besichtigen mit dem Nationalhistorischen Museum. Und da hängt auch das Porträt von Kaspar Eistrup.
Ja. Nicht an einem Montag, weil montags ist alles zu, was das betrifft. Museen, Schlösser.
Gut zu wissen.
Genau. Ja, sehr schön. Julia, vielen Dank. Chrissy Kahn lässt lieb grüßen. Er hat eine WhatsApp geschrieben. Liebe Grüße an Julia und an die Podcast-Fans. Das übermittle ich jetzt somit.
Ja, bitte grüß herzlich zurück.
Das mache ich sehr gerne. Da freut er sich. Und liebe Podcast-Fans, ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt mir eine E-Mail über die bekannte Adresse. Die ist unten vermerkt in den Shownotes. Folgt mir auf Instagram, Annelie_Annelies Royale Welt. Ich freue mich über viele Podcast-Hörer. Ich habe übrigens Dänen gewonnen für meinen Podcast, weil die verstehen ja auch Deutsch. Ne? Dann habe ich gesagt, kennt ihr schon Annelies Royale Welt? Und sie so, nee. Dann habe ich gesagt, hier gleich mal abonnieren. Das machen sie jetzt. Ah ja, du. Da sind doch alle. Ich sag ja, da stehen alle, die royal interessiert sind. Ne? Ja, deswegen habe ich gedacht, ich habe ein bisschen Werbung betrieben. Ich meine, es gab ja auch viel Zeit. Ich habe da ja Stunden gestanden, da konnte ich ja auch mal ein bisschen über meinen Podcast erzählen. Ne?
Ja, ist ja auch hörenswert. Macht ja auch Spaß.
Ja, Julia, ich danke dir. Schön, dass du dabei warst. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und Spaß gemacht, dass du die Zeit genommen hast. Komm gut wieder nach Hause durch Eises, Glätte und Schnee. Ich weiß nicht, wie es gerade in Köln aussieht.
Ich bin mal gespannt, weil ich
sitze
hier im Dunkeln. Ach, oh Gott. Ich habe überhaupt kein Fenster. Ich bin mal gespannt, wenn ich gleich hier ans Tageslicht wieder aus meinem Studio rauskomme, wie es draußen aussieht. Inzwischen sollte ja dieses Schneeunwetter über uns gekommen sein.
Ja. Okay, also ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Heimweg und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir, liebe Julia. Mach's ganz, ganz gut. Viel Spaß mit deinem nächsten Projekt. Bist du jetzt wahrscheinlich schon wieder mittendrin, jetzt auch schon am Recherchieren, ne?
Fängst
ja schon
an. Absolut, aber die schönen Drehzeiten beginnen erst so ab der Osterzeit eigentlich, wenn es gerade auch im skandinavischen Raum, wenn es ein bisschen schöner wird.
Ja.
Aber jetzt wird alles vorbereitet und recherchiert, Drehbuch und so weiter.
Okay, wunderbar. Wir bleiben in Kontakt. Insta-Live sage ich nur und auch so. Und ich melde mich bei dir auf jeden Fall, ja? Liebe
Julia.
Mach's gut. Dann mach's ganz gut und bis ganz bald.
Und, bye bye, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und ich sage jetzt auch, bis zum nächsten Mal.
Das war Annelies royale Welt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und es war mal wieder
eine große Freude.
Indeed. Auf jeden Fall weitersagen.
Yes, sagt es weiter.